bezeichnet, ist zugleich auch immer dessen Überschreitung. Die Sehnsucht und auch die Notwendigkeit. Er schreibt beispielsweise in der negativen Dialektik, glaube ich, steht es, es benutzen die Leute die Dialektik, anstatt an sie sich zu zedieren. Also dieser leibhafte Impuls ist durchaus gedacht. Und das autonome Ich keineswegs eines, das sich abschottet, das sich selbst setzt. Im Gegenteil, das wäre eine Katastrophe. Indem es sich selbst setzt, hat es sich verfehlt. Und das ist mit Žižeks Buchtitel zu sprechen, die Tücke des Subjekts. Und vielleicht noch kurz zu dem Verbot. Sie sprachen Bataille an. Ich denke da auch an Žižek und seine Lacan-Interpretationen. Das Verbot, so Lacan und Žižek, ist wesentlich die Wand, die man errichtet, um dahinter etwas vermuten zu lassen. Aber es befindet sich hinter der Wand nur durch diese Wand etwas. Dadurch entsteht nur das dahinter. Danke.
Naja, also, ich habe ja selbst gesagt, dass ich einem Wegweiser folge, den Adorno gesetzt hat. Die Frage ist nur, ob er ihm selbst gefolgt ist und ob er nicht immer auch wieder gewissermaßen signalisiert hat, dass man ihm nicht folgen kann, beziehungsweise wie gefährlich das ist. Natürlich würde ich auch sagen, wir als Mitglieder der Spätmoderne und der technischen Zivilisation, wir müssen allerdings vom autonomen Subjekt ausgehen. Aber eben, was ist das andere? Und das, ich muss sagen, ist Adorno schuldig geblieben. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, das zu erfüllen und zu sagen, was denn stattdessen, nicht? Und ich sage nicht, das autonome Subjekt ist die Idee, sondern das souveräne Subjekt. Und das ist ein Subjekt, zu dem eben die Leiblichkeit von vornherein wesentlich gehört, dass das eben dem das Eingedenken als alltägliche Praxis integriert und weiß, dass es nicht Herr im eigenen Hause ist, wie das autonome Subjekt immer glaubt. Und noch ein Wort zum Thema Lust, das war ja nun nicht bloß Bataille, das war ja ein wörtliches Adorno-Zitat, diese Kopplung von Lust und Verbot. Ja, nun, so stellt sich das eben für das autonome Subjekt dar, weil natürlich sich der Lust zu überlassen für das autonome Subjekt immer eine Gefahr ist. Aber schon bei Platon kann man lesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen reiner und unreiner Lust, wobei er die reine Lust als eine solche versteht, der kein Begehren vorausgeht. Also ich werde von einem Blütenduft angeweht und erfahre Lust. Da ist weder Verbot noch Begehren, nicht, sondern eine Anmutung da. Und diesen Phänomenen muss man nachgehen. Die kommen einfach innerhalb dieser Philosophie nicht vor. Das ist also gut. Es war nicht Adornos Sache, wie Schmidtner wunderschön demonstriert, nicht? Und ich habe das so formuliert, dass eben bedauerlicherweise die kritische Theorie überhaupt, beziehungsweise die ältere kritische Theorie, die phänomenologische Philosophie in keiner Weise aufgenommen hat.
Ja, auch ich würde mich erstmal für den sehr schönen Text bedanken. Mein Problem ist es nicht, ob Sie Adorno folgen oder nicht folgen. Man muss ja Adorno nicht folgen. man kann einen Impuls aufnehmen und den dann ganz anders weiterentwickeln. Die Frage ist nur, wer Recht hat in der Diagnose. Und die zweite Frage wäre die, welchen Stellenwert bei Adorno Sie elaborieren, den des Seinsollenden und den des rein Diagnostischen. Denn ich glaube, die Bereitschaft zur Regression ist nicht mal eine Frage, die überhaupt gestellt zu werden braucht. Wie Sie sehr richtig gesagt haben, da die Natur immer wieder sich drängt und aufdrängt, ist sie ja sozusagen erstmal ontologisch vorhanden. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das, was der Herr eben gesagt hat, es ist ja auch immer die Sehnsucht da zur Regression. Von daher ist eigentlich die Bereitschaft sozusagen gar nicht gefordert. Das Zentralproblem scheint mir wo ganz anders zu liegen, nämlich in der Frage, ob der tragische, zivilisatorische Kampf zwischen Lustprinzip und Realitätsprinzip zugunsten eines der beiden Pole mittlerweile sich entscheidet. Adorno zufolge meine ich immer mehr zugunsten des Realitätsprinzips. Nicht, dass er das begrüßt, aber immerhin stellt er das diagnostisch fest. Das heißt, wenn wir von Ich-Schwächen reden, reden wir von der Tatsache, dass, da haben Sie sehr schön gesagt, es schmerzt mich. Es ist nicht nur das Es im Sinne des allgemeinen Heideggerischen, sondern das Es im falschen Sinne. Das heißt, irgendein Anspruch vom Id, vom Es wird angestellt, das aber leider vom Ich bzw. vom Über-Ich nicht mehr erfüllt werden kann. Es ist eine Realität in die Zivilisation gekommen, ob es nun eine zwangsläufige ist, ob es eine geschuldete ist, ob es eine, die nicht hätte anders kommen können oder vielleicht anders konstruiert werden können, will ich jetzt gar nicht debattieren. Es ist aber eine Realität da, die letztendlich auch Freud zu einem, ich will nicht sagen pessimistisch, aber im Optimismus immerhin doch ziemlich verzweifelten Satz kommen lässt, wo es war, soll ich werden. Dieses Es, das ich geworden ist, ist zwar im zivilisatorischen Sinne eine Emanzipation, aber im rein Lustprinzip-Sinne ist das im Grunde genommen eine Beherrschung des Es, also eine Beherrschung der Lust und von daher im Grunde genommen ein Moment von Selbstbeherrschung, Selbstherrschaft. Die große Frage, die sich erhebt, ist, wenn ich das Eingedenken von Natur im Subjekt ernst nehme, kann es überhaupt von der Zivilisationsentwicklung, so wie es Horkheim und Adorno, und ich vermute auch, dass ein Stück Sie selbst das so sehen, kann es anders als nostalgisch sein? Ist diese Entdeckung, die Sie uns anbieten, ist ein gutes Angebot, aber ich meine, ist diese Entdeckung nicht anders als die Rationalisierung im Grunde eines verlorenen Kampfes?
Nein, eben nicht. Also erstmal muss man sagen, dass die Entwicklung, die Sie beschrieben haben als eine zunehmende Herrschaft des Realitätsprinzips, ja erstmal selber kritisch gesehen werden muss und ja auch anders analysiert werden kann. Also ich erinnere an Marcuses Errors in Civilization, heißt auf Deutsch, Triebstruktur und Gesellschaft, wo er ja schon für die 50er Jahre in Amerika analysiert, dass im Grunde das Realitätsprinzip künstlich als Leistungsprinzip verlängert wird, um die Herrschaft über die Massen zu behalten, obgleich sie eigentlich nicht mehr notwendig ist. Und daraus ist ja diese ganze Hippie-Bewegung und so weiter entstanden, also auch zum Teil mit Adorno, nicht Adorno, mit Horkheimer in der Tasche. Das heißt also, dass in der Überflussgesellschaft eine solche rigide Herrschaft des Realitätsprinzips nicht mehr nötig ist. Also da sind ja auch diese Phänomene, dass eben gerade in dem Bereich, der ja eigentlich ein Lustbereich sein sollte, dann das Realitätsprinzip durch Verwaltung von Freizeit und Industrialisierung von Freizeit verlängert wird. Und dass also selbst noch die Freizeit dann als unter dem Leistungsprinzip steht. Ein Phänomen, was ja bis heute Gültigkeit hat. Aber mit Marcuse kann man eben sagen, man kann die Entwicklung auch anders sehen. Und ich habe das unter anderem dadurch gesagt, dass ich sage, die Wiederentdeckung des Leibes könnte ja vielleicht sogar die Rückseite der industriellen Zivilisation, der technischen Zivilisation sein, weil der Körper nicht mehr gebraucht wird. Der Körper wird, mit Marx zu sprechen, als rohe Naturkraft, als Arbeitskraft nicht mehr gebraucht. Er wird im Krieg sozusagen als Kämpfer nicht mehr gebraucht.